Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Bayernsteppe, das ist Unterfranken. Und den Bewohnern, denen wurde das spätestens vor 4 Jahren klar. Damals durchlitt die Region nämlich die größte Dürre seit 40 Jahren. Und im vergangenen Jahr war es auch nicht viel besser. Und in diesem schwant den Landwirten wieder nichts Gutes. Denn die Dürre lässt nicht nur teures Saatgut vertrocknen, sie macht auch Probleme beim Leitungswasser. Denn das wird meist aus dem Grundwasser gewonnen. Und damit das Trinkwasser eben bezahlbar bleibt, muss das Grundwasser von guter Qualität sein. Das aber wird schwierig, wenn es kaum regnet und wenn dann noch viel Gülle und synthetischer Dünger im Boden versickern. Dann wird das Grundwasser eben immer stärker belastet. Die Bezirksregierung, die setzt darum neuerdings auf Ökolandbau und wollte das skeptischen Landwirten schmackhaft machen mit einem Praxistag auf einem Biohof. Anke Petermann war für uns mit den Bauern unterwegs.
Unterfranken gilt als Bayerns Steppe. Der Klimawandel verschärft die Trockenheit. In den Tiefen bildet sich wenig neues Grundwasser. Überschüssiger Stickstoff aus Gülle oder synthetischem Dünger landet dort als potenziell gesundheitsschädliches Nitrat. Einmal drin wird es mangels Zufluss kaum verdünnt. In dieser Trockenzone, in Egenhausen bei Schweinfurt, bewirtschaftet die Familie Römert einen Biohof mit Rindermast, Zuckerrüben, Kartoffel- und Getreideanbau. Auf Einladung der Aktion Grundwasserschutz der Bezirksregierung Unterfranken schauen sich an einem sonnigen Nachmittag Bauern aus der gesamten nordbayerischen Region den Flachshof der Römerts an. Viele Skeptiker unter denen, denjenigen, die Andreas Römert auf seinen Rübenacker folgen. Wie kommt der Biobauer ohne Pestizide aus, will einer wissen. Vor allem ohne Neonicotinoide schiebt er nach. Also starke Insektengifte, die Nutzpflanzen aufnehmen können. Knabbern Käfer Pflanzenteile an, tötet sie das Nervengift. Schon ein Teilverbot dieser bienengefährlichen Neonix, so der Fragesteller, habe doch dafür gesorgt,
dass der Schädlingsdruck einfach höher wird, was man ja heuer schon sieht. Erdfloh und die Geschichten.
Der ist bei uns nicht höher. Ja.
Andreas Römert spürt ihn nicht, den zunehmenden Druck durch Erdflöhe und andere Schädlinge. Neonix machten schließlich alles platt.
Es werden ja nicht nur die Schädlinge damit bekämpft, sondern die Nützlinge auch.
Weshalb Römert aus Überzeugung auf die chemischen Insektentöter verzichtet.
Dadurch hält sich das Ganze möglicherweise dann besser im Gleichgewicht.
Auch Unkraut werde nicht stetig mehr, erzählt Römert vor gleichgesinnten Biobauern, umstellungswilligen und skeptischen Konventionellen.
Irgendwann pendelt sich das ein und geht sogar geringfügig zurück. Ich habe jetzt teilweise neue Flächen dazu bekommen, wo wir jetzt heuer das erste Mal Zuckerrüben anbauen. Die sind vom Unkrautdruck größer als die Flächen, die schon über 25 Jahre umgestellt sind.
Umgestellt auf biologische Bewirtschaftung. Genau dafür werben die Bezirksregierung Unterfranken und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, kurz Fiebel, in Frankfurt am Main.
Natürlich wollen wir Überzeugungsarbeit leisten.
Bekräftigt Fiebel-Geschäftsführer Robert Hermanowski.
Das kann man auf der einen Seite machen mit dem Betrieb, der gut geführt wird. Aber das hat natürlich auch eine soziale Komponente, weil es gibt dann doch immer noch gewisse Vorurteile. Was sind das? Sind das schräge Vögel, die Biobauern? Bin ich dann noch in der Gruppe drin? Werde ich sozusagen gemobbt in der Nachbarschaft. Das hat sich die letzten Jahre erheblich verbessert, dass die Bauern sehen, auch Biobauern sind ganz normale Bauern, mit denen kann man reden, mit denen kann man sich streiten. Und das ist auch ganz wichtig, neben dem Betrieb, dass man die Menschen kennenlernt.
Martin Geier sieht sich in seiner Absicht, auf Bio umzustellen, bestärkt durch den sogenannten Praxistag auf Römerts Hof. Ohnehin werde die Auswahl an konventionellen Spritzmitteln immer kleiner, stellt der Bauer fest. Tatsächlich dürfte im kommenden April die Zulassung für einige als hormonverändernd und daher potenziell krebserregend eingestufte Pestizidwirkstoffe beendet werden.
Die Mittel werden vom Markt genommen und deswegen ist für mich jetzt seit, ja, als Junglandwirt im Nebenerwerb die Möglichkeit da, auf ökologisch umzustellen. Die Arbeit wird ein bisschen intensiver werden, was auf dem Feld draußen sein wird. Aber ich sehe das als Zukunft, einen Ökolandbau mit der Natur zu machen und zu führen, weil eine geschädigte Natur durch irgendwelche Mittel kann man schwer wieder regenerieren, dass man sie dahin kriegt, wo man sie vor 20, 30 Jahren gehabt hat.
Wasserschutz ist für Geier ein wichtiges wichtiger Aspekt im besonders niederschlagsarmen Unterfranken.
Am Regen können wir selber nichts ändern. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir unsere Bewirtschaftung so ändern, dass wir das Wasser, das vom Himmel fällt, quasi so nutzen und nicht schädigen, dass wir es für die nächsten Generationen quasi immer noch sauber halten.
Dass Biolandbau der Gewässerqualität nutzt, halten Experten für erwiesen. Professor Knut Schmidtke von der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Dresden unterstützt die unterfränkische Aktion aus der Ferne.
Also für den Gewässerschutz ist die Antwort ganz klar, auch aus einer Reihe von wissenschaftlichen Studien, ja, es ist so. Wir haben 30% weniger Nitratauswaschung. Wir haben keine Belastung des Grundwassers mit üblichen Pflanzenschutzmitteln, die ja nicht eingesetzt werden dürfen im ökologischen Landbau. Und das sind zwei schlagende Argumente, die im Moment dafür sprechen, den ökologischen Landbau auch zum Zwecke des Grundwasserschutzes breiter als bisher einzusetzen.
Ja, wir gehen jetzt mal zu dem Weizen hin.
Bernhard Schwab arbeitet genau daran. Der Mann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im oberfränkischen Bamberg führt eine von zwei 40-köpfigen Besuchergruppen vom Hartweizen zum Brotweizenacker des Flachshofs und wirbt für Vielfalt im Anbau. Der zentrale Ansprechpartner und Koordinator der Initiative Grundwasserschutz durch Ökolandbau weiß, Gewässerschutz allein ist kein Argument für Bauern umzustellen. Man müsse ihnen zeigen,
wo auch dann wirtschaftlicher Erfolg erkennbar ist, und das zieht Nachahmer an.
Bis zum Bauchnabel steht Schwab im Weizen. Damit ihn die große Gruppe aus der Ferne hört, spricht er in ein Headset-Mikrofon. Etwas blechern klingt daher seine Stimme, wenn er den Interessierten erzählt, wie eine vielfältige Fruchtfolge das Betriebsrisiko minimieren kann. Schwab plädiert dafür, die Nischen zu nutzen, die der Bioanbau eröffnet.
Nehmen wir zum Beispiel Hafer. Über 50% des in Unterfranken angebauten Hafers ist Bio und davon geht ein Gutteil in die Haferflockenfabrikation. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, diese Nischennutzung, ob es jetzt Hafer ist, Braugerste, Sonnenblumen. Und diese Nischenkulturen sind im Bioanbau eher zu finden wie konventionell.
Auf Hofläden finden Sie Absatz zu guten Preisen, auch via Online-Bestellung und Versand. Immer mehr Verbraucher kämen im Rahmen der Transport- und Klimaproblematik darauf, dass Superfood nicht ausgerechnet südamerikanischer Chiasamen sein muss, sondern dass Gesundes in Form von Hafer, Lein und Sonnenblumen direkt vor der Haustür wächst und auch, so Wolfram Dienl, vor der Haustür verarbeitet wird, weil dieses Öko-Verarbeiternetz unter dem Dach der Anbauverbände seit Jahrzehnten dichter wird.
Wir haben ja ganz stark seit den 70er, 80er Jahren hier Bio-Pionierunternehmen. Und für den heimischen Markt haben wir Kunden, die eigentlich Bio-Ware aus Deutschland wollen.
Aber oft genug keine ergattern können, bedauert Dienl. Der Ökomarktstratege ist als Referent von Leipzig nach Egenhausen bei Schweinfurt gereist. In einer solarpaneelgedeckten offenen Hofhalle von Biobauer Römert wollen konventionell wirtschaftende Bauern von dem Berater wissen, wie viel Platz er für Umstellungswillige auf dem Biomarkt sieht. Wolfram Dienl ist zuversichtlich.
Wir haben Potenzial, wir haben weiter Luft nach oben. Aber wir wissen natürlich nicht, in welcher Zeit sich das entwickeln wird. Und man guckt nach hinten und sieht die gute Entwicklung der letzten 15 Jahre und sagt, unter den Bedingungen, die wir haben, bin ich optimistisch, dass mit 5-10% Marktwachstum absehbar weitergeht.
80% der unterfränkischen Händler und Verarbeiter würden gern stärker ökologisch und regional einkaufen, ergab eine Umfrage im Rahmen des Grundwasserschutzprojekts. Was zum Beispiel noch gefragt wäre? Körnerleguminosen, sagt Dienl, der als selbstständiger Berater, aber auch Teilzeit für den Deutschen Bauernverband in Berlin arbeitet. Also?
Die Erbse, die Bohne, die Sojabohne, die sind interessant für den menschlichen Konsum und werden stark importiert, sind aber natürlich auch sehr, sehr wichtig dafür, die wachsende Ökotierhaltung mit Eiweißfuttermitteln zu versorgen. Und da sind wir zu, ich denke, mindestens 2/3 von Importen abhängig. Und da kann man ganz sicher ersetzen.
Tierhaltung ist im Ökolandbau an die Fläche gebunden. Ein Biobauer kann also nicht zum Gülleexporteur werden. Die Düngung braucht er fürs eigene Feld. Zugekauften synthetischen Stickstoffdünger darf er gar nicht verwenden. Darin sieht Marktstratege Dienl einen der Gründe, warum Biohöfe deutlich weniger Nitrat aus Stickstoffüberschüssen ins Grundwasser einbringen.
Und es hängt auch natürlich damit zusammen, dass die Ökolandwirte ein extrem großes Interesse haben, den Stickstoff, dieses ganz knappe Gut Stickstoff, wichtigste Pflanzennährstoff, im Betrieb zu halten. Das heißt, ein Ökolandwirt, der hohe Stickstoffauswaschungen hervorruft, ist auch betriebswirtschaftlich kein guter Landwirt. Er verliert sozusagen direkt auch Pflanzenertrag dadurch und damit Gewinn und Einkommen. Also das Interesse eines Ökolandwirtes, keine Stickstoffauswaschung zu haben, ist auch ganz egoistisch sehr, sehr hoch.
Die violette Luzerne, auch Schneckenklee genannt, kann mithilfe der Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft aufnehmen. Das machen sich Ökobauern zunutze, erklärt Kerstin Spuri vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frankfurt am Main.
Das heißt, man baut eine Luzerne an, die dann Stickstoff sammelt. 2 Jahre steht die auf dem Feld und hinterlässt dann, wenn die umgebrochen wird, Stickstoff auf dem Acker, der den Folgekulturen dann zur Verfügung steht. Danach wird dann beispielsweise eine Kartoffel angebaut, die den Stickstoff sehr gut umsetzen kann, oder Zuckerrübe.
Genauso macht es Andreas Römert auf seinem Demonstrationsbetrieb. Er achtet auf die Fruchtfolge, die den natürlichen Stickstoff optimal nutzt. Beim Gang zum Rinderstall hat sich der Biobauer ein Headset mit Mikro übergestreift, damit ihn alle 40 Interessierten verstehen. Er deutet auf 80 Fersen, weibliche Jungrinder, die er hält.
Zum Fressen gehen die in den Stall.
Die Tiere können dann alle ins Freie rausgehen und haben dann noch eine strohliche Fläche. Haben überall Zugang zum Heu. Gefüttert wird Luzerne Silage oder Luzerne Grün.
Also gegoren oder frisch geschnitten.
Der Aufwand ist natürlich enorm, aber die Gesundheit der Tiere, muss man ganz klar sagen, seit dass wir den Stall jetzt haben und die Tiere können raus ins Freie. Durch diese Haltungsform ist für uns eigentlich ein Tierarzt ein Fremdwort. Also wenn ich überlege, was für ein Medikamenteneinsatz, das wir früher in der Bullenmast gehabt haben, im Vergleich zu heute, das ist enorm. Also das ist eigentlich gar nichts mehr.
Seit 1993 Ökoanbau, seit 2003 nach den strengen Richtlinien des Demeter-Anbauverbandes. Was Andreas Römert das gebracht hat?
Weniger Erträge, aber dafür bessere Qualitäten, gesundere Nahrungsmittel. Wir brauchen eigentlich gar keine Medikamente mehr für die Tiere, seit wir umgestellt haben, seit die Tiere tiergerecht gehalten werden. Der Verbraucher muss es halt noch verstehen und dementsprechend einkaufen.
Der Geschäftsführer des Frankfurter Forschungsinstituts Fiebel hat Biobauer Römert aufmerksam zugehört. So gut wie keine Tierarznei. Praktizierter Wasserschutz, findet Robert Hermanowski. In der konventionellen Haltung gäbe es dagegen Beobachtungen.
In Umgebung von Tierstellen, dass sich dort resistente Keime ergeben durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika. Ich kann das nicht für jeden Biobetrieb pauschal sagen, dass er keine Antibiotika mehr einsetzt. Aber es wird weniger und ganz gezielt eingesetzt, hier auf dem Betrieb offenbar gar nicht mehr. Das ist auch ein Beitrag zum Grundwasserschutz, dass dann zum Beispiel Tierarzneimittel und Antibiotika nicht mehr in der Umgebung oder nicht mehr im Grundwasser landen.
Fest steht, die Aktion Grundwasserschutz durch Ökolandbau zieht bei unterfränkischen Bauern. Allein in den ersten 8 Jahren hat sich die Zahl der Biohöfe fast verdoppelt. Die Zuwachsraten für den grundwasserschonenden Ökolandbau bleiben dynamischer als in Ober- und Mittelfranken. Doch es machen nicht genug Bauern mit. Auf der Grundwasserkarte leuchtet ein Großteil der Region immer noch knallrot, für zu stark nitratbelastet. Für den konventionell wirtschaftenden Nachwuchs hat das Folgen, klagt Berufsschullehrer Thomas Weidmann.
Unsere Schüler leben es ja nicht mehr tagtäglich, dass sie da angegriffen werden als Landwirte, als Umweltverschmutzer. Wir machen die dann schon auch fit in der Hinsicht, dass die sachlich argumentieren können, dass der Landwirt nicht der Umweltverschmutzer ist. Und klar gibt es da Probleme und das Nitrat einfach auswaschungsgefährdet ist, das weiß jeder Landwirt. Und deswegen bringen wir denen halt auch bei, dass sie, ich sag mal, vernünftig düngen, die Pflanzen vernünftig ernähren und dann deshalb möglichst wenig Nitrat ausgewaschen wird.
Nur was vernünftig ist, darüber liegen EU, Bundesregierung, Bauernschaft und Umweltschützer im Clinch. Fest steht, die EU hat die Einhaltung von Obergrenzen erfolgreich eingeklagt. Und wenn Deutschland das nicht hinbekommt, drohen hohe Strafzahlungen. Die endlose Diskussion über die rot markierten Nitrathochburgen auf der Grundwasserkarte führt bei manchen Bauern zur Abwehr. Matthias Russ nervt es.
Es ist mittlerweile schon hochgespielt, rote Gebiete und. Bei uns ist das ganze Eck, ist fast ganz lange Schweinfurt, ist ein rotes Gebiet.
Ja, über die Brunnen, die Messstellen kann man darüber streiten. Das ist ähnlich wie beim Abgastest in der Städte. Man nimmt das, wo das schlechteste Eck ist. Und ähnlich verhält sich es da auch.
Andere Landwirte finden ihre Wirtschaftsweise selbst nicht mehr vertretbar. Gleichzeitig beobachten sie, wie manche erfolgreich auf Bio umsatteln.
Bei uns im Dorf haben noch mehrere umgestellt jetzt. Also vor 10 Jahren schon eine, dann noch 4, 5 vor ein paar Jahren. Ja, so will ich eigentlich auch nichts mehr weitermachen. Also mit dem ganzen Düngerei, Spitzerei und man sieht es ja nicht mit dem Klima oder Artenvielfalt oder auch die kleinen Tiere, dass es doch schon wegen in die schlechte Richtung geht, wegen die bessere.
Seinen Nachnamen will Alexander aus Rannungen nördlich von Schweinfurt nicht verraten. Letzter Ausweg Ökoanbau, der Getreidebauer will's wagen.
Man muss halt mal probieren, dann sieht man und dann irgendwie wird es schon laufen.
Also bei Ihnen arbeitet es schon?
Ja, also ich habe es eigentlich schon vor.
Schließlich besichtigt Alexander gerade einen 1A-Biohof. Das beflügelt. Herumgesprochen hat sich das Umstellungswillige Hilfe bekommen. Bei Fragen nach nötigen Investitionen, möglichen Fördermitteln und neuen Vermarktungswegen kann sich Alexander auf die staatliche Beratung Ökolandbau in Bamberg verlassen.
Anke Petermann über den letzten Ausweg Ökolandbau in Bayerns Steppe in Unterfranken.